schön, dass ihr wieder gekommen seid. Ich möchte noch kurz auf zwei Fragen eingehen, die mir gestellt worden sind, weil ich denke, immer wenn es Fragen gibt, die zum Verständnis beitragen, dann sollte man die erstmal klären. Die eine Frage, die gestellt worden ist, war, wieso kommen wir auf das Jahr-Tag-Prinzip? Ja? Das heißt, warum nehmen wir für einen Tag ein Jahr? Wir sind davon ausgegangen, ja gestern, von diesem Gedanken in Daniel Kapitel 9. Vielleicht schlagen wir das kurz mal auf. Also wir brauchen Bibel, ja? Es wäre gut, wenn jeder eine Bibel hat. Oder ihr habt alle im Kopf. Ich will das nicht auflesen. Es gibt Leute, die haben die Neue Testament in Griechisch auswendig gekannt. Andrews zum Beispiel war einer davon. Gut, wir schlagen nochmal auf Daniel 9 und ich lese hier nochmal den Vers 24. Den wir gestern schon mal angeschaut haben. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht. Um die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt, es wird ewige Gerechtigkeit gebracht, die Gesicht und Beistand erfüllt und Allerheiligstes gesalbt werden. Das steht da nicht dort, aber das hat er wohl auch nicht. Und Allerheiligstes gesalbt werden. 70 Wochen, die meisten Bibeln, Lutherbibeln, haben nach 70 Wochen ein Sternchen. Habt ihr das auch schon bei euch? Und dann ist das erklärt, da steht, gemeint sind Jahrwochen, jede umfasst 7 Jahre. Im Deutschen wird das nicht sichtbar, ja? Das ist, durch die Übersetzung ist das weg. Kann man so nicht. Müssen wir was dazu erklären. Darum ist das mit Sternchen erklärt worden. Ja? Das heißt, in der Prophetie gibt es einen Maßstab, aber nur in der Prophetie, in dem man in der Heiligen Schrift den Hinweis findet, ein Tag ist ein Jahr. Wo steht das in der Bibel? Es steht viele Stellen. Wir lesen eine davon. In Hesekiel Kapitel 4. Hesekiel Kapitel 4. Vers 5 und Vers 6. Und ich erkläre, warum das so geschieht. Ich will dir aber die Jahre ihrer Schuld auflegen, für jedes Jahr einen Tag, nämlich 390 Tage. So lange sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen, und wenn du dies vollbracht hast, sollst du danach dich auf die rechte Seite, deine rechte Seite legen und sollst tragen die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang, denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. Das heißt, in der Prophetie geht es meistens um längere Maßstäbe. Schaut mal an, wenn ich, jetzt habe ich ja so ein Gerät drin im Auto, das nennt man Navigator, ja? Manchmal funktioniert es ja auch. Vor kurzem bin ich auf dem Acker gestanden, ja? Hat's irgendwo gesponnen. Aber wenn ich hier in Günzburg eine Straße suchen sollte und hätte jetzt keinen Navigator, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich frage bei jeder Ecke, ob ich jemanden finde, der mir weiterhilft, oder ich kaufe einen Stadtplan. Und dann kann ich schauen, aha, wo ist die Straße und wo stehe ich jetzt und wie komme ich da am besten hin. Das ist das Sinnvollste. Immer schlimmer, wenn wir in größeren Städten sind. Ich denke noch an Frankfurt, hast einen Stadtplan immer auf der rechten Seite, sollst auf den Verkehr aufpassen, bist schon wieder vorbeigefahren, das ist eine elende Sache. Ja? Aber es ist halt so, ein Stadtplan hilft einem, was zu finden. Wenn ich aber jetzt angenommen nach Hamburg fahren will, dann nützt mir der Günzburger Stadtplan nicht allzu viel, sagen wir so. Ne? Nicht allzu viel. Ich komme halt in Günzburg ganz rechts, oder nach Hamburg komme ich nicht raus. Ich kann jetzt hergehen und kann mir die ganzen Stadtpläne kaufen zwischen der Städte, zwischen Günzburg und Hamburg, da brauche ich einen Lastwagen. Ne? Aber dann habe ich immer die Zwischenstrecken auch noch nicht. Ja? Das heißt, wenn ich eine längere Strecke habe, brauche ich eine Karte, die alles zusammenfasst, okay? Damit ich einen Überblick bekomme. Und wenn es um große Maßstäbe geht, hat Gott den Raffer genommen, ein Tag ist gleich ein Jahr. Damit wird es sichtbar, deutlicher. Wir würden vieles aus den Augen verlieren, weil es in die Details fortgehen würde. Ja? Das ist der Maßstab und das hat Gott öfters angewendet. Zum Beispiel, das Volk Israel hätte in 40 Tagen von Ägypten nach Kanaan laufen können. Und weil sie ungehorsam waren, wie lange sind sie gewesen?
40 Jahre.
Ja? Also wir haben diesen Gedanken sehr, sehr oft in der Bibel, wo es deutlich wird, dass hier lange Zeiträume da sind und in Tagen gerechnet wird. Wird im Text deutlich, wenn man das vom Griechischen her liest, ja? Dass das Tage von Jahren sind. Wenn wir in Kapitel 10 nachlesen, im Daniel, da wurde der Daniel in ersten Versen, Kapitel 2, da wurde er krank. Und dann steht, zu dieser Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Und er hat dann nichts gegessen, ist krank geworden. Und er wird ganz deutlich, da geht es nicht 3 Wochen prophetisch gesehen. Der wäre ja 3 oder 7 mit 21 Jahre alt krank gewesen. Ja? Er war wirklich 3 Wochen krank. Aber in dem Bereich, wo es um die Prophetie geht, ist ein Tag gleich ein Jahr. Und du kannst dann in der Prophetie nicht einmal das buchstäblich nehmen oder wieder tragen nehmen und wie es das passt, sondern da ist immer ein Tag gleich ein Jahr. Kennt ihr solche Zeiten, die immer die prophetisch so genannt werden? Sind da was bekannt?
2300 Tage.
Ah, 2300 Tage, ja, die sind 2300 Jahre.
In Monaten wird es ausgedrückt.
Ja, ihr habt noch was, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, ja. Also da gibt es verschiedene Hinweise, die wir in der Bibel finden. Ja? Okay. Und von daher ist es eigentlich nicht so schwer. Ja? Das sind einfach ein Zeitraffer, um das deutlich zu machen. Und jetzt die zweite Frage war das Waschbecken.
Das Waschbecken, ja.
Im Heiligtum. Also im Heiligen das Waschbecken. Ja. Gut. Die Funktionen der verschiedenen Dinge, die dort im Heiligen waren, haben natürlich auch sehr allgemeine Funktionen gehabt. Dass zum Beispiel ein 7-armiger Leuchter drin stand, hat auch die Funktion gehabt, dass es heller drin ist, okay? Sonst hätten sie wieder, was weiß ich, Feuer machen müssen, ja? Es war alles dunkel. Aber das war eigentlich nicht die Funktion des 7-armigen Leuchters, versteht ihr? Der 7-armige Leuchter hat eigentlich die Idee gehabt, dem Menschen klar zu machen, dass Gott ihr Herr ist, sie erleuchtet durch den Heiligen Geist. Das war die Idee des 7-armigen Leuchters. Das andere war Beigabe. Ja? Das heißt, die Idee des Waschbeckens war eigentlich die Taufe. Das war die Idee. Dass sich die Hände gewaschen haben und deshalb noch saubere Hände bekommen haben, war noch ein anderer Aspekt noch. Ja? War nicht verkehrt, aber es war nicht der Sinn eigentlich. Ja? Okay. Gut. Das Heiligtum, die Audienz bei Gott und das Zentrum der biblischen Botschaft. Es ist eine interessante Sache, wenn wir so überlegen, was so geschehen ist, als die Adventgemeinde ins Leben gerufen worden ist. Es war eine spannende Zeit. Eine sehr spannende Zeit. Die Leute haben gewartet. Sie haben festgelegt, es müsste der 22. Oktober 1844 sein. Wie kommen Sie auf den Tag? 22. Oktober. Haben Sie gewürfelt oder so?
Ja, Herbst.
Aha, es war Herbst, das ist richtig. Aber der große Versöhnungstag war immer im Herbst. Und der große Versöhnungstag in dem Jahr war am 22. Oktober, okay? Da habe ich gesagt, dann muss es da sein. Und der 22. Oktober ist gewesen. Wir waren voller Erwartung, den ganzen Tag gewartet, weil sie gesagt haben, der Herr kommt. Und es sind Tausende, Hunderttausende, haben sich aufgemacht. Es war nicht nur eine kleine Gruppe. Haben sich aufgemacht und sagten, Jesus kommt. Und dann ist der 22. Oktober vorbei gewesen. Es wurde Nacht. Nach der biblischen Zeitrechnung geht der neue Tag schon Sonnenuntergang los, ja? Und der Herr ist nicht gekommen. Das muss eine Enttäuschung gewesen sein. Das war bestimmt für die Leute damals gewaltig, weil sie haben ja nicht einfach aus Jux und Dollerei das gemacht, sondern alle Zeichen haben ja dafür auch gesprochen. Und die große Enttäuschung hat sich dadurch auch bemerkbar gemacht, dass die, die am letzten gekommen sind, auch die ersten, die waren, die mit abgehauen sind. Ja? Und dann ist noch eine kleine Gruppe übrig geblieben. Nicht mehr viele. Von den Hunderttausenden, die da waren, vielleicht so 50 Leute, die gesagt haben, irgendwo haben wir uns geirrt. Nicht das Wort Gottes. Das hat sie bestimmt nicht geirrt. Wir haben irgendwas verkehrt verstanden. Lasst uns darum beten. Lasst uns ringen. Irgendwas war verkehrt. Die meisten haben natürlich Witze gemacht und sind weggegangen. Ja, das ist schon klar. Aber einige haben gesagt, lasst uns forschen. Lasst uns beten. Und sie haben das auch getan und haben Tage und Nächte verbracht und gesucht. Und plötzlich sind ihnen Texte aufgegangen, die sie so vorher noch nie so gelesen haben. Ich meine, wir kennen ja auch die Texte, wo es heißt, dass Gott Tag und Stunde nicht sagt. Ja? Kennt ihr doch. Matthäus 24. Und die fragt sich ja, warum haben wir denn das festgelegt? Ja? Aber es gibt natürlich Texte, die ihnen aufgegangen ist. Einen haben wir heute schon mal gelesen. Wir lesen zwei, drei Texte, um das deutlich zu machen. Im Hebräerbrief, im 8. Kapitel. Hebräer Kapitel 8. Da steht, und das ist nun die Hauptsache von dem, wovon wir reden, wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum, an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und kein Mensch, das war 1 und 2. Und ist bewusst geworden, wow, die Hauptsache, wovon wir reden, ist ja eigentlich eine Hütte, die nicht vom Menschen gemacht ist. Es war nicht das irdische Heiligtum, ja? Da steht da drin, er ist ein Mittel geworden, einer der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat. Oder Kapitel 9, Vers 11 und 12. Christus nicht gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommene Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für einmal in das Heilige eingegangen, hat eine ewige Erlösung erworben. Ein Blick, der ihnen vorher gar nicht so bewusst war. Versteht ihr, es ist nicht so einfach, wenn man eine gewisse Zeit eine Sache durchdenkt und immer alle denken ähnlich, ist es äußerst schwierig, mal anders zu denken. Ja? Schaut mal, die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, dachten bis zur letzten Sekunde, Jesus wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Die waren höchst enttäuscht, dass nicht so gelaufen ist. Obwohl Jesus das paar Mal gesagt hat, ich mache hier kein Reich. Aber die Jünger dachten, nein. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir fest sitzen, versteht ihr? Und den Leuten ist es ähnlich gegangen. Und dann lesen sie solche Texte, sagen, warum haben wir das vorher nicht so richtig verstanden? Oder wenn wir Offenbarung Kapitel 2 aufschlagen, oder 3 ist das schon, Offenbarung Kapitel 3 ist es schon. Schaut mal, da steht in der Gemeinde Philadelphia. Und ihr wisst, die Briefe an die sieben Gemeinden, sagt die Offenbarung ganz von vorne, sind Briefe von der Zeit der Apostel bis zur Wiederkunft. Es wird heute in Theologie anders gelehrt. Theologie allgemein sagt, das ist alles, alle Geschichte, brauchen wir nicht mehr. Die Bibel sagt das nicht so. Die Bibel sagt, die Offenbarung ist ein Buch von der Zeit Jesu bis zur Wiederkunft. Und jede Gemeinde hat eine bestimmte Situation einer Zeit beleuchtet, aber auch eine bestimmte Zeit innerhalb der Kirchengeschichte. Und hat auch etwas zu sagen für mich persönlich. Und die Gemeinde Philadelphia repräsentiert die Zeit, in der die Jünger, die Leute damals lebten. Philos heißt Bruder. Und Philadelphia heißt Bruderliebe. Das heißt, es war die Zeit, wo die Menschen wach geworden sind, die Wiederkunft Jesu vorzubereiten oder zu verkündigen. War mal dort in dieser Stadt Philadelphia in Kleinasien. Eine interessante Stadt. Die Leute sind so herzlich, das nirgends erlebt wie dort. Es hat sehr gut gestimmt, ja? War die Gemeinde dort. Und schaut mal, sie lesen dort ein Wort, was ihnen vorher noch nie aufgegangen ist. Kommen sie auch gar nicht, weil die Erfahrung nicht da war. Aber versteht ihr, sie hatten eine Erfahrung gemacht, die ganze Welt hat gewartet auf die Wiederkunft Jesu und dann sind sie enttäuscht worden. Weil das, was sie sich erhofft hatten, nicht gekommen ist. Und dann lesen sie das. Vers 10 im dritten Kapitel. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und das war für sie wie ein Blitz, steht hier? Genau das haben wir jetzt erfahren. Die ganze Welt hat auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Und dann sagt der Mensch, das ist ja schon vorausgesagt. Johannes hat das geschrieben 100 nach Christus. Wann war die große Versuchung oder der ganze Weltkreis? 1844, ein paar Jährchen vorher, wo es geschrieben worden ist. Ja? Und dann sagt er in Vers 11, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Interessantes Wort, ja? Er sagt, pass auf, schmeiß nicht alles weg. Da ist vieles wichtig, was ihr da verkündigt habt. Oder gehen wir in Offenbarung Kapitel 10. Auch eine Erfahrung, die sie vorher noch nie verstanden haben. Es gibt manchmal so Worte, die wir 10-mal lesen und 15-mal nicht verstehen. Ja, das ist auch so. Sie lesen dort in Offenbarung Kapitel 10 eine Botschaft. Und nach der Erfahrung haben sie es verstanden. Ich lese mal ab Vers 8. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, und aus dem, das auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein, und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dich bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Also das, was hier geschrieben steht, ist ja etwas, was den Leuten damals, der Adventbewegung, aufs Herz gelegt war. Sie hatten ja etwas neu entdeckt, nämlich aufgrund des Studiums des Buches Daniel. Ja? Sie hatten was neu entdeckt aufgrund des Buches Daniel. Weil Daniel sagt, bis das 2300 Abend, Morgen und so, da wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Ja? Und Jesus selbst sagt das. Er sagt, wenn die Zeit reif geworden ist, Matthäus Kapitel 24, wenn es reif geworden ist, dann denkt an den Propheten Daniel. Und wenn wir die Geschichte lesen von dem Engel und dem Meer, der auf zwei Seiten steht, ja, was hier geschrieben steht in Offenbarung Kapitel 10, dann haben wir die gleiche Situation im Buch Daniel, Kapitel 12. Der schwor und steht zwischen dem, ja, das ist die gleiche Sache. Und in Daniel soll dieses Buch versiegelt werden. Wenn Gott etwas versiegelt, durch wen versiegelt er es? Durch einen Propheten. Ja, Daniel war ein Prophet. Wenn Gott etwas entsiegelt, womit entsiegelt er es? Auch wieder durch prophetische Gabe. Ja? Das heißt, ihnen war bewusst geworden, das, was sie in Daniel entdeckt haben, das revolutioniert die ganze Sache. Ja? Das war süß im Mund. Und nachdem sie es gegessen hatten, dann wurde es bitter. Mensch, das ist genau das, was wir erlebt haben. Ja? Genau das haben wir erlebt. Und der Text geht dann in Vers 11 und sagt, pass auf, ist noch nicht ganz das Ende. Du musst noch ein bisschen was tun, du bist nicht schon im Urlaub und kannst dich ausruhen. Du musst noch ein bisschen weissagen und musst noch einen Dienst tun. Ja? Noch nicht zu Ende. Und das war Hoffnung für die Leute damals. Dass sie sagten, da ist noch etwas, was sie erkennen müssen. Oder wir machen den letzten Text, den Kapitel 11, in der Offenbarung. Da steht, und der ist höchst interessant, ich nehme Vers 10 schon dazu. Man merkt schon, das ist sehr aktuelle Botschaft. Vers 10, und die Völker sind zornig geworden, steht hier. Und es ist gekommen der Zorn, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten.
Welchen Vers ist
das? Das war Vers 10. Vers 18, Entschuldigung. Vers 18 im 11. Kapitel. Die die Erde vernichten. Also, wenn wir drüber nachdenken, dann ist diese Möglichkeit, dass die Menschen die Erde vernichten, noch nicht allzu lange her. Durch ein Lagerfeuerchen kannst du die Erde nicht vernichten. Aber seit einigen Jahren ist das möglich. Ja? Wir sind so weit, dass wir die Erde im Augenblick, glaube ich, 20 Mal nicht sprengen können. Ja? Das ist eine sehr interessante, aktuelle Sache, was hier steht. Und dann in Vers 19 steht, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Und sie haben wieder einen Blick bekommen, den sie vorher nicht gesehen haben. Die Lade wurde sichtbar. Wo wurde sie sichtbar? Auf dieser Erde oder im Himmel? Da sagten sie, vielleicht haben wir das Heiligtum, was sie immer meinten, dass diese Erde, Jesus kommt zu seinem Heiligtum, ja? Jetzt haben wir das verkehrt verstanden. Und sie haben drüber nachgedacht, gebetet, geforscht. Gott hat dann auch die Gabe der Prophetie geschenkt, Ellen White, die dann auch vieles bestätigt hat. Und von daher denke ich, ist es gut, dass wir sehen, Gott hat den Blick geweitet, so wie er damals den Jüngern den Blick geweitet hat, als er wieder auferstanden ist. Ja? Im Lukas, wo er mit den Emmaus-Jüngern zusammen ist und sagt, ihr seid ja so toren Herzens, nicht das zu glauben, was ich euch schon vorher gesagt habe. Plötzlich haben sie es gesehen. Plötzlich haben sie verstanden, um was es geht. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mit dem Heiligtum beschäftigen. Ihr seht hier den Tempel, ihr habt ja auch hier Miniatur. Wir haben nicht allzu viele Zeugnisse, wie der Tempel wirklich ausgeschaut hat. Ja, kann so ungefähr ausgeschaut haben. Bitte schön.
Ich hatte keine so große Erfahrung und ich habe bis heute noch nie verstanden, warum Gott kommt und sagt, soll man sowas bauen oder so richten und so richten, wie es so gerichtet wurde. Der Zusammenhang verstehe ich nicht. Der Sinn
versteht. Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Okay. Aber nur so viel dazu. Der Sinn, warum Gott die Stifte hat bauen lassen, steht in 2. Mose 20, 23, so in der Richtung, wo steht, ich möchte unter euch wohnen. Ich möchte unter euch wohnen. Ja? Und Hebräer sagt es dann nochmal, er sagt, bau es alles so, wie ich dir gesagt habe, ja? Den Mose auf dem Berge. Bau es genauso, Gott hat genau die Anweisungen gegeben, wie sie das bauen sollten, das Heiligtum. Und die Menschen am Anfang verstanden das wahrscheinlich auch nicht so alles im Detail, als sie das erste Mal gesehen haben. Aber es war etwas, wo Gott sich offenbaren wollte, im Allerheiligsten hat sich Gott durch die Herrlichkeit, die Shekina, die Herrlichkeit, gezeigt, da konnte keiner rein. Ja? Nur einmal im Jahr der hohe Priester, da musste auch sehr viel Weihrauch reintun, das war kein Wurst. Ja? Aber sonst war der Dienst nur im Heiligen. Solche solche Dinge des Tempels werden in der Heiligen Schrift verschiedenartig dargestellt. Wenn wir den Jesaja aufschlagen, 57 Kapitel, glaube ich, steht. Da steht, dass das Heiligtum auf einer dreifachen Ebene dargestellt wird. Einmal der Himmel. Mal schauen, ob das stimmt. Jesaja. Ich hoffe, dass es stimmt. Wenn es nicht stimmt, dann... Jesaja 57. Doch, hab Glück gehabt. Schön. Jesaja 57, Vers 15. Steht, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name ist, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind. Also das Heiligtum wird in drei Ebenen dargestellt. Oben im Himmel, da ist das eigentliche Heiligtum, ja. Dann auf dieser Erde, wo war das Heiligtum damals im Alten Testament? War die Stiftshütte oder Tempel? Im Neuen Testament, was ist da das Heiligtum? Die Gemeinde. Paulus sagt das. Sollen wir Texte lesen, damit ihr seht, dass die Gemeinde ist? Steht in Timotheus. Und zwar im 1. Timotheus, Kapitel 3. Vers 15. Ich nehme Vers 14 dazu. Die schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Also das ist dort, wo sie es gesandt haben. Ja? Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ja? Also die Gemeinde wurde auch Heiligtum genannt. Und dann gibt es eine dritte Ebene, die Heiligtum genannt wurde. Und das ist, du hast schon angedeutet, dein Leib. Euer Leib sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Das kennt ihr auch schnell davon, ja? Korintherbrief kennt ihr. Dein Leib sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Also alle drei Dinge werden Heiligtum genannt. Aber von dem Heiligtum, was sehr oft in der Bibel die Rede ist, ist die Gemeinde gewesen, oder der Tempel damals. Wobei dann, nachdem sie sesshaft geworden sind und nicht mehr 40 Jahre durch die Wüste gelaufen sind, wollte der David sofort ein Heiligtum bauen. Ja? Und Gott sagt, nein, du nicht, sondern dein Sohn soll das bauen. Du nicht. Er hat schon alles vorbereitet und dann wurde der salomonische Tempel gebaut. Der war natürlich gewaltig schön, ist keine Frage. Aber die Gefahr ist immer, wenn man so einen Tempel hat, dass man dann an den Äußerlichkeiten mehr klebt, als an das, was es sein soll. Es war damals nicht anders als heute. Ja? Die Gemeinde soll nicht unbedingt wie der Hinterhof ausschauen. Keine Frage. Aber die Gemeinde ist eigentlich erst dort Gemeinde, wenn der Herr in dieser Gemeinde ist. Ja? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich. Das ist gemein. Jetzt hat Gott den Tempel so ausbauen, so machen lassen, die hat alles Bedeutung gehabt. Da gab es ein Heiligtum, da gab es ein allerheiligstes Heiligtum, das da war. Und man merkt, wenn man so die Ausgrabungen macht, dass es auch bei den Heiden Heiligtümer gegeben hat. Wer zum Beispiel mal in Israel war und auf dem kleinen Hügel Megiddo geht. Megiddo ist ein kleiner Hügel. Und zwar ist der in Jezreel, in der Jezreel-Ebene, wo es dann rauf geht auf die Karmel. Und da oben sieht man ausgegraben ein heidnisches Heiligtum. Es schaut genauso aus wie das Heiligtum der Israeliten. Nur einen Unterschied haben sie. Ein Unterschied. Das Heiligtum war umgedreht. Alle heidnischen Heiligtümer sind von der Lage umgedreht. Das heißt, bei der Heiligtum, das Gott aufrichten ließ, war das Allerheiligste in welcher Himmelsrichtung? Weißt du es immer?
Norden, oder?
Osten. Nach Westen. Fast alle schon gelandet, am besten stimmt. Die Heiligtümer der Heiden, war das Heiligtum in Richtung Osten. In Richtung Osten. Warum denn Richtung Osten? Weil sie Sonne angebetet. Die Leute haben sich niedergekniet, haben die Sonne angebetet. Darum war das Allerheiligste im Osten. Schlagt mit mir auf, Hesekiel Kapitel 8. Und die Bibel ist interessanter als die Zeit auf Übermorgen, Leute. Hesekiel Kapitel 8. Da spricht Gott von Gräueln. Ich lese mal von Vers 13 ab, im 8. Kapitel. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen als die tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, Menschenkind, du siehst du das, aber du sollst noch größere Gräuel sehen. Und er führte mich in das Innere des Vorhofs am Haus des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten die Sonne an. Boah, das war ein Gesicht, das er gesehen hat, ja? Die haben sich also umgedreht im Heiligtum und haben gegen Osten angebetet. Das heißt, das Heiligtum war Richtung Westen. Gegenüber von Osten bis Westen. Interessant ist, wenn ihr mal Kirchen anschaut, bis in die 60er, 70er Jahre hinein, alle Kirchen, die ihr anschaut, wo steht der Hochaltar?
Richtung Osten.
Richtung Osten. Schaut mal an. Alle gegen Osten. Die ganz neuen, mal oft nicht mehr, da haben sie. Aber alle so bis in 60er Jahre, wo die Kirchen alle so gebaut. In Ingolstadt steht ein großes Münster. Meistens ist der Hochaltar dort, wo die Türme stehen, ja? Und weil die Türme in Ingolstadt Richtung Westen steht, haben wir einen Hochaltar auf der anderen Seite gebaut. Rein ist es atypisch, ja? Man hat immer gegen Osten gebaut. Warum? Weil man sich, wenn die Wandlung ist, hinten hin betet. Und wo betet man hin? Der Sonne entgegen, ja? Ja, ist interessant. Die Bibel nennt das Gräuel. Wir müssen aufpassen, ja? Es war also eine wichtige Sache hier. Wenn wir die Bibel anschauen, dann stellen wir fest, dass fast die ganze Heilige Schrift an sehr vielen Stellen das Heiligtum etwas mit dem, der ganze Kult, der genannt wird, die Ausdrücke, die haben sehr viel mit dem Heiligtum zu tun. Das Lamm zum Beispiel, ja, war ein Teil, was mit dem Heiligtum etwas zu tun hat. Waren damit verbunden, zum Beispiel die Versöhnung, das Lösegeld, die Erlösung, das Blut, alles hat mit dem Heiligtum etwas zu tun. Die ganzen Aussagen und auch die Werte, die da zum Ausdruck kommen, sollten da etwas zu tun haben. Wenn wir uns den 3. Mose 16 anschauen, da haben wir auch die wichtigsten Elemente, die sich mit dem Heiligtum beschäftigen. Ich habe ja früh schon gesagt. 3. Mose 16, wisst ihr, was da steht? Das ist der Versöhnungstag. Das wichtigste Element in dem 5. Mose. Steht im Mittelpunkt der Fokus im Pentateuch. Das gleiche haben wir im Daniel und auch in der Offenbarung. Ihr wisst, eine Offenbarung ist so der Schwerpunkt mit der dreifachen Engelsbotschaft. Ja? Geht auch um die Anbetung des Schöpfers. Um die Anbetung und Heiligtum hat immer etwas mit der Anbetung des Schöpfers zu tun. Ist ein interessantes Zitat, das ich da gefunden habe. Nicht? Die bittersten Gegner der Wahrheit sind heute unter denen zu finden, die behaupten, ihre Verteidiger zu sein. Das ist so ähnlich, was Paulus in der Apostelgeschichte wie er zitiert wird dort, als er in Ephesus die Gemeindeleiter verabschiedet. Er sagt dort, unter euch werden aufstehen Wisst ihr, wie es weitergeht?
Reisende Wölfe.
Reisende Wölfe werden die Herde nicht verschonen und werden verkehrte Lehren reden. Ja? Also wir müssen aufpassen, dass wir auf das Wort Gottes uns verstehen. Wenn wir uns mit dem Heiligtum ein wenig beschäftigen, da gibt es natürlich einige Aussagen, die wir beachten müssen, die die Bibel ganz deutlich sagt. Wir schlagen mal auf 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ein Wort, das der Petrus hier niederschreibt, aber dieses Wort ist nicht von Petrus erdacht worden, sondern hat eigentlich ein Wort zitiert aus dem Alten Testament. Das haben sie sehr oft gemacht. Aber wir lesen mal dieses Wort. 1. Petrus 2, Vers 9. Er sagt hier, ihr aber, und damit meint er die Gemeinde, damit sind wir angesprochen, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also, die Gemeinde ist nicht Selbstzweck, okay? Dass sich jeder anlächelt und sagt, wunderbar, dass wir in der Gemeinde sind. Sondern die Gemeinde hat einen Auftrag. Und der Auftrag wird hier auch ausgesprochen. Nämlich, was steht der Auftrag da? Ihr sollt verkündigen die Wohltaten, was ihr erlebt habt mit Gott. Das ist euer Auftrag. Aber Gott sagt der Gemeinde, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Das heißt, jeder, der getauft wird, jeder, wird eigentlich ein Priester Gottes. Jeder. Warum darf denn nicht jeder alles machen? Weil alle Priester sind. Können wir doch machen. Wenn jeder Priester ist, kann machen, was er will. Oder nicht? Weil wir sehen in der Heiligen Schrift, dass Gott ganz deutlich auch Anweisungen gibt, wie es in einer Gemeinde zugehen soll. Wir haben vorhin beim Timotheus das gelesen, ja? Aufpassen, wie es dazugeht. Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir, dass in der Apostelgeschichte, wo die Erstchristenheit beschrieben wird, zum Beispiel Taufen, wer durchführt? Wer hat die Taufen durchgeführt? Die Apostel. Hat nicht jeder getauft. Die Apostel haben getauft. Das heißt nicht, dass die Apostel besser gewesen wären als die anderen, aber Gott hat bestimmte Aufgaben für bestimmte Zwecke dargelegt. Wenn jeder machen würde, was er soll, was er nicht sollte oder sollte, es wäre ein Chaos. Ja? Deshalb gibt es Richtlinien. Richtlinien, die sind sinnvoll, um eine Gemeinschaft zu erhalten. Und deshalb ist es in der Adventgemeinde so geregelt, dass wir sagen, okay, das wird in der Vollversammlung gemacht, in der Generalkonferenzversammlung. Ich sage, okay, wir regeln das so, dass wir sagen, okay, es gibt Prediger, es gibt Gemeindeleiter, es gibt Diakone, das findet die Bibel auch so, ja? Prediger, Gemeindeleiter, Diakone, es gibt verschiedene Ämter. Und jedes Amt hat eine bestimmte Aufgabe. Das heißt nicht, dass nicht ein nicht predigen, auch nicht mal taufen könnte. Aber es muss innerhalb unserer Regelung so sein, ich habe zum Beispiel einem Gemeindeleiter die Erlaubnis gegeben, von der Vereinigung her, dass er eine Taufe durchführen kann. Weil der Prediger, der eigentlich zuständig war, nicht da war. Und er hat eine Bibelstunde gegeben und er war sein Wunsch. Das kann man machen, aber er war eingesegnet, ja? Aber im Allgemeinen tauft der Prediger, wenn du eingesegnet bist. Wenn man Abendmahl austeilt, dann teilen in manchen Gemeinden auch die Diakone mit aus, die eingesegnet sind, und die Gemeindeleiter. Ja? Das ist eine Regelung, die innerhalb der biblischen Ordnung okay ist, keine Frage. Aber es geht nicht darum, dass jeder irgendetwas macht, das funktioniert nicht. Ja? Es gibt gewisse Ordnungen. Jesus sagt aber, jeder von uns, der getauft ist, ist eigentlich ein Priester geworden. Ist jemand, der in der vollen Verantwortung steht. Ich weiß nicht, wer von euch bei der GK in Utrecht dabei war. Wer von euch dabei? Wann waren die? 96 war die. Oder 95. 95 war sie. In Utrecht. Da ist ein Gericht gekommen, da ist gerade Volkenberg, glaube ich, zum GK-Präsidenten gewählt worden damals. Da gab es einen Bericht von einer Schwester, die in China arbeitete. Weit und breit niemand zu sehen, der irgendwo Adventist gewesen wäre. Ja? Sie war Missionarin dort, in einem Tal, das hunderte Kilometer, keine Adventgemeinde, nichts da. Und die Leute zu unterrichten, die wollen ja getauft werden. War keiner da, sie getauft. Dann hat sie getauft. Und das ist dann anerkannt worden, weil sie ist Priesterin eigentlich, ja? Ist anerkannt worden, weil niemand da war, der sonst regelmäßig das machen hätte können. Ja? Aber das sind Ausnahmen. Könnt ihr nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich einen gefunden, jetzt taufe ich ihn schnell nicht da. Ja? Das ist nicht in Ordnung drin. Ja? Also wir sind, sagt Petrus, ein Priester, werden zu Priestern gemacht. Und Priester ist wieder etwas, was mit dem Heiligtum zu tun hat. Ja? Da haben die Priester ihren Dienst gehabt. Und ihr wisst schon, auch im Heiligtum hat nicht jeder Priester alles gemacht. Es gab Priester, die ihren Dienst am Rande gemacht haben, es gab einige, die haben im Heiligtum den Dienst gemacht, und der Hohepriester war sogar drin im Allerheiligsten, war nur einer. Ja? Okay, wir haben die gleiche Geschichte auch in 2. Mose 19. In 2. Mose 19 2. Mose 19 Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also das gleiche, was der Petrus auch zitiert. Er hat es nicht neu erfunden, er hat einen Text genommen aus dem 2. Mose. Und die Voraussetzung lesen wir jetzt Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also man kann sich da nicht selbst erwählen und sagen, jetzt bin ich es einfach, sondern es ist etwas, was mit der Berufung Gottes zu tun hat, okay? Wenn wir Gott treu sind. Und es waren aus jedem Stamm, es waren 12 Stämme Israels da, und ein Stamm unter den 12 war der Stamm Levi. Es waren die, die kein Erbteil bekommen haben, die haben Dienst getan am Heiligtum. Und unter diesem Stamm Levi war das Haus Aaron, die waren die Priester. Und unter dem Haus Aaron war Aaron selbst der Hohepriester. Sehen wir die ganze Staffelei, ja? Die da war. Wir sind genauso zu Priestern berufen. Jeder von uns ist zu Priestern berufen. Offenbarung Kapitel 15, 5 Vers 10 zum Beispiel, ja? Und der Priester hatte bestimmte Aufgaben, die er durchführen musste, wenn er zur Hütte ging und wenn er dort seinen Dienst tat. Lesen wir im Neuen Testament Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Vers 26. Epheser 5, Vers 26. Nehmen Sie 25 schon dazu, ihr Männer, liebe Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, so hat er sich selbst für sie dahingegeben. Und jetzt Vers 26, um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stellt, dass seine Gemeinde herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Interessant, die Gemeinde ist berufen und sie wird dazu berufen durch die Taufe, Wasserbad des Wortes. Wenn jemand getauft wird und ein Teil des Leibes Jesu wird, was passiert bei der Taufe? Was passiert da? Er wird gereinigt. Er wird gereinigt. Das heißt, Gott sieht ihn nach der Taufe an, als wenn er nie gesündigt hat. Man kann also bei Null wieder anfangen. Ja? Gott nimmt alle Sünde weg, die jeder Mensch getan hat. Er kann ganz neu anfangen. Und Gott macht fantastische Bilder der Bibel, um das deutlich zu machen. Wenn man so zum Beispiel in einem Bad liegt, einem schönen, warmen Bad, dann wird man am liebsten gleich drin bleiben, gell? Aber irgendwann muss man doch wieder raus, ja? Und dann steigt man aus dem Bad raus. Womit steigt man raus? Normal mit den Füßen. Es gibt vielleicht Leute mit Händen raus, die haben weiß, wie sie nicht mehr. Das heißt, das Erste, was mit dem schmutzigen Boden wieder in Berührung kommt, sind wir? Die Füße. Was machen wir denn bei der Fußwaschung? Was machen wir denn bei der Fußwaschung? Wir waschen doch die Füße, nicht? Und Jesus sagt in Johannes 13, wenn du einmal gebadet bist, das ist eigentlich Taufe, ja? Das Bad ist eigentlich Taufe. Wenn du einmal gebadet bist, dann brauchst du nur noch die Füße zu waschen. Dann geht das. Das heißt, wenn wir rein geworden sind, dann habe ich noch keinen entdeckt, der reingeblieben ist. Dann alle wieder schmutzig, okay? Auch wenn wir es nicht wollen. Schmutzig. Und Gott sagt, bevor ich dich zum Abendmahl hole, möchte ich dich vorher wieder sauber machen. Und manche sagen, brauche ich nicht. Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Er nimmt mich schon an, aber er lässt mich nicht so. Und wenn ich mich nicht reinigen lassen möchte, ist das nicht glücklich für mich, okay? Weil nicht ich kann mich reinigen, er muss mich reinigen. Und er möchte mich reinigen, bevor ich zum Mahl des Herrn gehe. Weil wenn mir der Bruder oder die Schwester die Füße wäscht, dann ist das eigentlich im Auftrag Gottes. Jesus wäscht mir im Augenblick praktisch durch den Bruder oder die Schwester die Füße. Und zeigt mir, ich möchte ihn vorher wieder reinigen. Fantastisches Bild. Das ist echte Priesterschaft, versteht ihr? Das hat etwas mit Heiligung zu tun, mit Heiligtum zu tun. Gott möchte mir zeigen, und das ist der Sinn des Heiligtums, wie Gott es fertig bringt aus einer gefallenen Menschheit, aus Menschen wie du und ich, die alle ihre Macken haben. Wenn sich einer zu stark angefühlt, gesprochen fühlt, dann muss ich halt da melden, ja? Aber wir haben sie alle, okay? Wie Gott aus solchen Leuten, die Macken haben, ein heiliges Volk machen kann. Versteht ihr? Und dazu ist das Heiligtum notwendig. Gott zeigt mir das, damit ich verstehe, welchen Weg Gott gehen möchte. Ich muss gerade schauen, dass ich die Bilder nicht vergesse hier. Fünf haben wir es gerade gehabt, ja? Das Wesen des Heiligen Untersuchungsgerichts sollte das Volk klar, und da haben wir schon gelesen heute. Ihr seht, dass hier damals im Heiligtum etwas vor sich gegangen ist, das war nicht so einfach. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir das heute noch machen müssen. Wir würden vielleicht nicht ganz so viel Blödsinn manchmal machen. Ja? Weil wenn jemand etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war, was muss der machen? Auch wir bräuchten einen ganzen Wiener Stall, hätte er gesagt, einen ganzen Schafstall, ja? Eins, wir können nicht ausreißen. Dann musst du ein Schaf nehmen. Und musste durch das ganze Lager rennen. Und dann sah man schon wieder ein Rennen, ne? Das ganze Lager rennen. Und dann musste er dort reingehen, in den Vorhof. Und dann musste er praktisch seine Sünde bekennen auf dem Tier. Und dann musste er das Tier schlachten. Und da durfte er auch nicht so ein Tier nehmen, das schon morgen verendet oder so. Versteht ihr? Ja, so. Der musste das Beste nehmen, was er hatte. Ohne Fehler.
Das hat er immer selber gemacht, oder?
Muss er selber machen. Er muss es selber schaffen. Nicht der Priester. Weil wenn ich sündige, wen verletze ich denn dadurch? Mich selbst und mich noch.
Warum?
Gott. Ich füge ihm die Schmerzen zu. Er muss das Tier selber schlachten. Und dann, ihr seht hier, wurde das Blut aufgefangen. Und dann nahm der Priester von dem Blut und er besprengte die vier Ecken am Altar und dann ging er hinein in das Heiligtum und musste von dem Blut etwas an dem Vorhang spritzen. Da gab es den Vorhang zwischen den Allerheiligen und Heiligen. Das war bestimmt in der heißen Gegend hier nicht gerade der beste Duft. Ja? Also war viel Weihrauch, aber dieser Gerücht. Aber es war nicht einfach. Er musste das Blut einspritzen. Und einmal im Jahr wurde der ganze Vorhang symbolisch gereinigt. Ja? Das heißt, die ganze Sündenschuld, die symbolisch an diesem Vorhang klebte, wurde auf den Asasel gelegt. Das heißt, der Asasel musste für diese Schuld büßen. Weil der eigentliche Urheber der Sünde, wer ist denn das?
Satan.
Satan. Könnt ihr euch vorstellen, dass Satan begeistert ist, wenn jemand gläubig wird? Das war es, die Sünde des Gläubigen wird auf ihn gelegt. Versteht ihr das? Der kämpft um jeden, der nicht gläubig wird. Weil die muss dann selber tragen, derjenige, der untergeht. Ja? Aber der gerettet wird, dessen Sünde wird auf den Satan gehen, weil er der Ruhe wird. Jesus sagt, er ist der Lügner von Anfang an. Johannes Kapitel 8. Das sind alles so Bilder, um das deutlich zu machen, was da abläuft beim Heiligtum. Und das wird deutlich, wenn wir das sehen. Das heißt, Gott möchte eine enge Gemeinschaft haben mit seinen Priestern. Weil das ist ja eigentlich die Gruppe, die eine besondere Beauftragung auch bekommen hat. Und sie haben einen besonderen Dienst zu tun. Im Galater 2, Vers 20 wird uns das auch noch so ein bisschen vor Augen gemalt. Galater 2, Vers 20. Ein sehr bekannter Text. 2, Vers 20. Paulus sagt hier, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Diese enge Verbindung, die hier zum Tragen kommt. Weil er sagt, im Griechischen kommt das viel deutlicher vor, als was ich jetzt hier bei Luther gelesen habe. Luther übersetzt, ich lebe, aber doch nicht ich, eigentlich sehr, sehr, sehr holprig. Eigentlich steht hier, nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus. Das ist eigentlich so der Gedanke, ja? Ich lebe, Christus lebt auch noch ein bisschen, ja? Sondern nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt, oder Christus lebt in mir. Und alles, was ich tue, mache ich, um ihm zu gefallen, für ihn da zu sein. Es ist wichtig, dass wir eine enge Gemeinschaft mit ihm sind, weil die Priester in engster Gemeinschaft mit Gott leben. Ja? Sie waren die Vermittler, sie waren diejenigen, die in erster Linie mit Gott zusammen waren. Und ich denke, das ist gut so. Was habe ich hier noch? Ich nehme einen Text aus Psalm 51 in den Zusammenhang, den möchte ich noch erwähnen. Psalm 51, David schreibt ihn. Psalm 51 ist ein Bußpsalm, den der David schreibt, als er Ehebruch getrieben hat mit der Bathsheba. Und dann sagt er im 51. Kapitel, es ist der vierte Bußpsalm, Vers 8. Er sagt hier, siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Wahrheit kund. Das heißt, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann ist das nicht immer so, dass wir gleich immer alles sofort verstehen. Ja? Manchmal sind Dinge, da müssen wir drüber nachdenken, versteht es auch nicht gleich. Jesus sagt ja auch den Jüngern damals, ich habe euch noch viel zu sagen. aber wir können es im Augenblick noch gar nicht tragen. Ja? Das heißt, es gibt viele Dinge, wo wir erst verstehen, wenn wir etwas erleben, wenn wir etwas selber mitbekommen, wenn man in eine bestimmte Situation hineinkommt. Die Bibel ist wie ein Netz, möchte man so erklären, wie ein, wenn man so ein Kieswerk ist, dann wird der Kies rausgeholt aus dem Wasser, ja, und dann kommt der oben mit dem Laufband ganz oben an, und dann gibt es erst oben ein Sieb, das ist sehr grobmaschig, ja, da fallen dann die groben Steine durch, und je weiter dann der Sand kommt, umso kleiner wird das Sieb, und unten bleibt dann der ganz feine Sand liegen. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir in der Bibel lesen. Das heißt, zuerst können wir die großen Maßstäbe ganz gut erkennen. Das ist kein Problem. Aber je mehr man in der Bibel liest, umso enger werden die Maschen. Und vieles kann man erst erkennen, wenn man die kleinen Maschen sieht. Ja? Nicht bloß die großen Dinge. Die Priester hatten die Aufgabe, dass sie dem Wort Gottes, dass sie das Wort Gottes studierten, dass sie Gott nach, dass sie spürten, was Gott wollte. Und dass er ihnen zeigte, was sein Wille war. Das heißt, ein Priester war eine besondere Gattung. Wenn jemand zum Tempel ging und Priester war, was durfte er nicht tun? Wisst ihr, was er nicht tun durfte, wenn er als Priester seinen Dienst hat? Er durfte zum Beispiel keinen Wein trinken. Ich hoffe, dass ihr alle nüchtern seid. Ja?
Am Sabbat.
Am Sabbat, dann hast du doch mal die. Ja, hast du es doch nochmal erwischt, ja? Die Gottgeweihten unter den Priestern durften nicht mal Traubensaft trinken, sondern nur Wasser. Die nannte man Nassiräer. Johannes der Täufer war zum Beispiel Nassiräer. Wisst ihr, wer noch ein Nassiräer war? Das hat Gott geweiht. Simson. Wer noch einer war im Neuen Testament? Timotheus. Und der Paulus sagt dem Timotheus, hör zu, trink doch lieber ein bisschen, oh, was sagt er hier? Ein bisschen Wein um deines Magens willen. Das Problem ist nur, im Neuen Testament haben wir nur ein Wort für Wein. Ein Wort für alles, was mit der Traube zu tun hat. Und das heißt Eunos. Im Alten Testament haben wir unterschiedliche Worte. Da gibt es Tirosh, Shekar und Yayin. Aber im Neuen Testament nur Eunos. Also alles, was mit dem Weintraube zu tun hat, heißt Eunos. Jetzt war aber Timotheus ein Nassiräer. Nach all dem, was wir von dem Zusammenhang sehen. Und die Nassiräer dürfen nicht mal Traubensaft trinken. Das war ein Verbot. Und der Paulus sagt, du hast Magenprobleme. Es wäre nicht schlecht, du wirst ein bisschen Saft trinken. Der ist nämlich gut für den Magen. Nicht dabei. Der macht den Nerven kaputt. Trink ein bisschen Saft. Ich meine, da steht Wein, das ist richtig. Aber wir haben im Deutschen zum Beispiel das gleiche Problem auf einer anderen Ebene, um das deutlich zu machen. Wir haben zum Beispiel im Deutschen nur ein Wort für Liebe. Wir müssen alles beschreiben, welche Liebe das ist. Ob das die Freundesliebe ist, Liebe zu den Kindern, die sexuelle Liebe oder Agape, ja? Das heißt alles Liebe. Du musst beschreiben. Jetzt, wenn du hergehen würdest, du würdest im Neuen Testament sagen, überall, wo im Neuen Testament Liebe steht, ist die sexuelle Liebe gemeint. Dann würdest du sagen, da hast du dich leicht geirrt. Das stimmt doch nicht, oder? Würde keiner dem folgen. Das gleiche Unsinn ist, wenn du sagst, überall wo im Neuen Testament Wein steht, ist gegorener Wein. Das ist absoluter Blödsinn. Versteht ihr? Das heißt, Priester waren Menschen, die eigentlich absolut keinen Alkohol trinken dürfen. Keinen Alkohol. Wir sind Priester, okay? Warum sollten das ein Mensch nicht machen? Der Wein ist doch so schön. Es gibt Leute, die können ohne Wein gar nicht leben. Warum hat Gott verboten, Wein zu trinken, einem Priester? Habt ihr eine Idee?
Der Rausch, der Menschen nicht mehr
mit wahren Dingen das an.
Mäßig, aber regelmäßig, ja? Also was ist
dich?
Matthias, du hast noch gemeldet. Hast du eine Idee?
Ja, es geht in die gleiche Richtung. Das ist unser Verstand benebelt.
Ich weiß nicht, ob das mit meinem Geist zu tun hat. Aha. Der Heilige Geist beeinflusst auch mein Gewissen und meinen Verstand. Und wenn ich das natürlich mit dem Alkohol beeinflusse, dann passt das irgendwie nicht. Aha. Ich bin mir nicht sicher, das ist nur so jetzt eine persönliche Meinung
von mir. Intuition von dir.
Ja. Aha.
Also was man medizinisch weiß, ist, dass Alkohol sehr schwer abgebaut wird. Ja? Braucht ungefähr 48 Stunden, bis der Alkohol da abgebaut ist. Das kommt davon, welche Menge du getrunken hast, schon klar, ja? Also Gläschen. Erst zweitens, man weiß, dass der Alkohol die Kapillargefäße verstopft. Ein Professor bei einem Unterricht in der hat 10 Leute rausgenommen und hat gesagt, 5 von euch trinken ein Glas Bier und die anderen 5 nicht. Und ich sage euch morgen, wir haben ein Glas Bier getrunken, hatten wir nicht. Und die 10 haben sich gemeldet. Und dann haben sie gesagt, du, wir sprechen uns ab, okay. Die keins getrunken haben, die machen so ein bisschen auf. Ja, und die anderen sind klar, weil noch ein Glas Bier hat kein Mensch irgendwas gemerkt oder was weiß ich nicht, ja. Und der Professor, der schaut sich jeden an und hat genau herausgefunden, wer Bier getrunken hat, wer nicht. Nicht, weil er eine Fahne hatte nach dem Tag, siehst nichts mehr. Du siehst es in den Augen. Also ein Fachmann, ich wahrscheinlich nicht. Weil die Kapillargefäße werden durch den Alkohol gesperrt. In dem Weißen des Auges sind die Kapillare da, da sieht man das. Das heißt, wenn du jeden Tag ein Glas Bier trinkst, zum Beispiel, bist du medizinisch jeden Tag besoffen. Erstens. Das Zweite, was der Alkohol macht. Das Erste, was er tut, ist, er lähmt den Vorderlappen in unserem Gehirn. Hier drin. Weißt du, was mit dem Vorderlappen passiert? Was da zuständig ist?
Für Entscheidungen.
Für Empfindungen und Entscheidungen. Wenn ihr betet und mit Gott in Berührung kommt, womit betet man denn? Mit dem großen Fußzehen? Oder mit dem Eckzahn? Das geht doch hier, oder? Empfindungen auszutauschen mit Gott. Das heißt, wenn ich hier benebelt bin, man muss schon fast einen Vorschlagkammer nehmen, damit noch irgendwas hören wird. Gott möchte auf die Regung des Herzens. Und wenn die Bibel sagt, gib mir mein Sohn dein Herz, dann ist das Herz ein Begriff für den Verstand, für das Gehirn. Das ist also nicht die Pumpe hier gemeint. Die Entscheidung, die getroffen wird. Das heißt, wenn ich Alkohol trinke, ich bin immer eigentlich gar nicht ständig, ich bin gar nicht bereit auf die Merkmale, auf die Regungen Gottes zu reagieren, versteht ihr? Gott sagt, ihr seid zu Priestern gemacht worden. Offenbarung ist auch ganz deutlich. Ihr seid zu Königen und Priestern gemacht worden. 1. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Deshalb sagt die Bibel etwas, dass wir Alkohol meiden sollen, versteht ihr? Das hat eine viel größere Bedeutung. Als wenn wir meinen, lieber Gott, mir schmeckt der Alkohol so gut, man merkt sowieso nichts. Also ich vertrage viel, ich kann irgendwas trinken. Versteht ihr? Ihr sperrt euch eigentlich selber von der Audienz Gottes aus. Ihr tötet euer geistiges Leben mit Gott. Das ist die Folge von Alkohol. Und deshalb sagt Gott, mach es nicht. Das war die Aufgabe des Priesters, nicht? Sie sollten geübte Sinne haben. Sie waren auch diejenigen, die die Aufgabe hatten, Streit zu schlichten und vieles andere mehr. Sie waren diejenigen, die eine besondere Beziehung zu Gott haben sollten. Das war die Aufgabe des Priesters. Und er sagt, alle im Neuen Testament, alle sollen Priester Gottes sein. Das haben wir eine große Verantwortung, wenn wir Priester Gottes sein sollen. Wie kommen wir nun ins Heiligtum hinein? Wie ist das möglich? Wir machen mal zwei, drei Texte, die uns das deutlich machen. Und zwar einen in Petrus, wir haben den Petrusbrief schon ein paar Mal aufgeschlagen gehabt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. 1. Petrus 1, Vers 16. Petrus sagt hier, denn es steht geschrieben, 3. Mose 19, Vers 2, und es fällt euch auf, wenn die Propheten was zitieren oder schreiben, das meiste holen sie aus dem Alten Testament. Ja? Drei Viertel der Aussagen der Offenbarung stehen im Alten Testament. 75%. Hier zitiert der Petrus auch wieder eine Aussage im Alten Testament. Ihr sollt heilig sein, in 3. Mose 19, Vers 2 steht das, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Na, ist verständlich, ja? Kennt die Geschichte mit Nadab und Abihu, die fremdes Feuer in die Gemeinde führen wollten, ja? Und fremdes Feuer, wisst ihr auch, was das bedeutet? Das heißt eigentlich eine falsche Darstellung des Wirken des Heiligen Geistes. Ja? Und da passiert im Ende eine Menge diesbezüglich. Eine Menge. Sollen wir einen Text lesen, um das deutlich zu machen? Der ist unheimlich interessant, was hier steht. Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13. Ich lese hier Vers 13. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die ihm vor den Augen des Tieres ihre Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf der Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Wow, was da steht. Manche haben das so interpretiert, das ist die Atombombe, die Amerika fallen hat lassen, ja. Aber das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Absolut nichts. Weil es steht nicht, dass er das Feuer auf die Leute fallen lässt, sondern was steht dort? Habt ihr das gelesen, was steht? Steht nicht auf die Leute. Da steht vor den Leuten. Und vor heißt zur Demonstration. Nicht auf die Leute. Das fremde Feuer, das in der Bibel genannt wird, berichtet hier eigentlich den Zusammenhang, als der Elia auf dem Karmel diesen Altar baute, nicht? Und die Baalspriester das auch taten. Und sie dann beteten und sich einritzten und in Ekstase fielen und Gott ihre Götter anriefen. Es passierte nichts. Dann kniete der Elia nieder. Und es steht drin, Elia, ein schwacher Mensch wie wir, steht im Neuen Testament. Und er betete ein Gebet und es fiel Feuer vom Himmel. Das erzählt er es. Feuer in der Bibel hat immer etwas zu tun mit dem Wirken Gottes. Im Neuen Testament haben wir das in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wie war es sichtbar? Durch Feuerflamme. Feuer ist immer eine Demonstration Gottes zum Menschen hin. Das heißt, es wird eine Menge passieren am Schluss, dass sogar Jesus sagt in Matthäus 24, es werden so starke Versuchungen da sein, dass kein Mensch selig wird, wenn nicht die Zeit verkürzt wird. Sogar die Auserwählten. Und da steht nicht drin, außer die Apfeltisten. Sag's mir, steht nicht drin. Das heißt, wir sind in einer ganz großen Herausforderung. Wir können uns nicht mehr verlassen auf das, was wir sehen. Wir können uns nicht verlassen auf das, was wir hören. Wir können uns nicht verlassen auf das, was wir fühlen. Auf was können wir uns verlassen? Das hier. Das Einzige, worauf wir verlassen können. Und wenn wir nicht gelernt haben, geübte Sinne zu bekommen, und nicht bloß Milch zu trinken von der Flasche, geh nochmal dahin, ja? sondern feste Speisen nicht gewohnt sind zu essen, werden wir weggeschwemmt werden wie der Flugsand. Es ist wichtig. Das ist die Aufgabe des Priesters gewesen, versteht ihr? Der Priester war verantwortlich für sein Volk. Und wir sind verantwortlich, weil wir Priester zu Priestern Gottes gemacht worden sind in unserer Zeit. Er soll heilig sein, weil Gott sagt, ich bin heilig, deshalb sollt ihr heilig sein. Zweiter Text, Psalm 24, Vers 3 und 4. Psalm 24, Vers 3 und 4. Steht, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Interessant, wie Gott das ausdrückt. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens. Das heißt, es ist eine Sache, die da drin passieren muss, ja? Die der Dritte gar nicht so sehen kann. Wir sehen, Gott sagt, wir sehen nur immer das Äußere. Wir sehen nicht ins Herz hinein. Es können Leute wunderbar außen anschauen und das Herz ist verborgen. Ja? Und wir können manchmal sagen, du liebe Zeit, was ist denn das für ein Kerl, wie schaut der aus? Ja? Äußerlich vielleicht noch ganz woanders, aber innerlich ein fantastischer Mensch. Ja? Drum urteilt Gott nach dem Herzen und nicht nach dem Äußeren. Deshalb ist es uns auch nicht gegeben und auch nicht angesagt und auch nicht die Aufgabe geben, dass wir richten, die Beweggründe richten. Das ist nicht unsere Aufgabe, das muss er machen. Weil wir würden, sagt er, wir würden das Unkraut stehen lassen, den Weizen ausrausen. Kennt ihr das Geschichte? Das heißt, wenn jemand offensichtlich etwas Verkehrtes tut, dann muss die Gemeinde handeln, gibt es keine Frage. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel, was weiß ich, die Frau seines Nächsten nimmt und sagt, okay, ich bin der Gemeinde, hier kann nichts passieren, so funktioniert es nicht. Ja? Aber wenn es um Beweggründe geht, die wir nicht sehen können, sollten wir lieber vorsichtiger sein. Okay? Das ist nicht angebracht, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber die Bibel sagt uns, Menschen, die das Heiligtum hineingehen, Menschen, die Priester gemacht worden sind, die Priester, haben die Aufgabe, reines Herzens zu sein und sich mit den Dingen, die nicht in Ordnung sind, zu distanzieren, wegzugehen. Weil das ist ja auch der Spruch, der x-mal der Heiligen Schrift dargestellt wird. Wenn ihr eure Sünde bekennt, und im Sprüchen steht das Gleiche nochmal, da steht sogar noch, und lässt, ist genauso richtig, ja? Dem werde ich sie vergeben und Gott nimmt uns die Sünde weg. Das wäre eine Katastrophe, wenn das anders wäre. Ich denke, es ist gut, dass wir wissen, dass Gott uns zum Heiligtum hinführen möchte. Weil nur durch das Heiligtum verstehen wir, was Gottes Charakter wirklich ist. Nur durch das Heiligtum können wir ein bisschen nachvollziehen, was Gott eigentlich mit uns tun möchte. Und wenn Menschen einfach so labifader irgendwelche Dinge tun, dann ist das nicht möglich gewesen am Heiligtum. Ein Priester, der nicht seine Sache ernst genommen hat, konnte nicht mehr Priester sein. Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir erkannt haben, auch tun. Und dass es uns Freude macht, den Charakter Gottes in unserem Leben zu offenbaren. Ich denke, es ist gut, dass uns Gott den Blick geöffnet hat für das himmlische Heiligtum. Und dass er uns den Blick dafür neu geöffnet hat, zu sehen, sein Plan, den er sich gemacht hatte, wird festgeschrieben und er wird durchgeführt bis zum Ende. Ich habe nur einige Zitate aus der Feder von Ellen White. Christi Mittlerdienst für uns im himmlischen Heiligtum ist ebenso ein Teil des Erlösungsplans wie sein Tod am Kreuz. Ich habe euch das erklärt mit den zwei Schwerpunkten des Heiligtums. Ja? Der eine Schwerpunkt war der Brandopferaltar im Vorhof und der zweite Schwerpunkt war das Heiligtum, das Allerheiligste dort, wo die Stiftshütte, die Bundeslade stand, wo das Gesetz Gottes drin war. Das eine ist die Rechtfertigung und das andere ist die Heiligung. Und beides gehört miteinander zusammen. Beides eigentlich die gleiche Sache, nur von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Paulus sagt uns ganz deutlich in Römer, er sagt, ihr seid gerettet worden und geheiligt worden. Mit seinem Opfer auf dieser Erde begann er das Werk der Lösung, mit seinem Versöhnungsdienst im Himmel wurde es fortgesetzt. Mit seiner Wiederkunft wird es zu Ende gebracht. Wir haben ja in den 28, früher waren es mal 27, und einen Punkt geteilt und ein bisschen deutlicher gemacht. Ja, uns 28. Kein neuer Punkt dazugekommen, nur zwei Punkte entzerrt oder beziehungsweise deutlicher gemacht worden. Auf Seite 449 steht in diesem Buch: Es gibt im Himmel ein Heiligtum Himmel. Die wahre Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Dort dient Christus für uns. Durch seinen Dienst macht er sein versöhnendes Opfer, das ein für alle Mal am Kreuz geschah, für den Gläubigen zugänglich. Mit seiner Himmelfahrt wurde er als unser großer Hohepriester eingesetzt und nahm seinen Mittlerdienst auf. 1844, am Ende der prophetischen Zeit, der 2300 Tage, begann die zweite Phase seines Versöhnungsdienstes. Diese Phase verstehen wir im Sinne eines Untersuchungsgerichtes, das zur endgültigen Beseitigung der Sünde beiträgt. Viele können mit dem Untersuchungsgericht überhaupt nichts anfangen. Ja? Sagen, das ist auch eine adventistische Sonderlehre, kann man damit anfangen. Aber schaut, was sagt Jesus, als er in Matthäus 24 und 25 steht es, von den Böcken und Schafen redet. Ja? Er kommt. Und wenn er kommt, wird er die Böcke von den Schafen trennen. Das heißt, wenn er wiederkommt, ist klar, wer zu den Böcken gehört und wer zu den Schafen gehört. Okay? Also er kommt nicht und schaut sich das an und sagt, na, du hast so schöne Augen, also kommt mal da. Okay? Und bei dem sagt er, der hat die Haare nicht gewaschen, der kommt da. Sonst macht das nicht. Das heißt, es ist entschieden. Wenn er wiederkommt, ist entschieden. Das heißt, diese Entscheidung ist vorher gelaufen. Das wird hier angedeutet. Ja? Es ist eine wichtige Botschaft, die uns immer wieder neu bewusst werden muss. Als letzten Text möchte ich noch den 1. Korinther 4, Vers 4 mit euch lesen. 1. Korinther 4, Vers 4. In diesem Zusammenhang. 1. Korinther 4, Vers 4. Und Vers 5 dazu. Paulus sagt hier: Ich bin mir zwar nicht bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Das ist eigentlich das, was Heiligtum bedeutet. Er ist derjenige, der uns transparent macht, wie er seinen ganzen Plan der Rettung durchführt, wo etwas abläuft. Und wir stehen heute eigentlich in dem Tag des großen Versöhnungstages. Ja? Da stehen wir drin. Der hat 1844 begonnen. Wenn der hohe Priester aus dem Allerheiligsten herausging, dann war das Gericht vollendet. Jeder, der seine Sünde nicht bekannt hatte damals, wurde gesteinigt. Es wird uns in der Heiligen Schrift kein einziges Beispiel genannt, dass jemand gesteinigt worden ist, aber der Auftrag steht drin. Das heißt, das Volk ging zu Jesus und flehte um Gnade und sie hatten ihre Sünde bekannt Und sie begannen, und dann begann praktisch die Ausrottung der Sünde. Das wird am Schluss auch so sein. Und es ist gut so, dass wir wissen dürfen, Gott wird keine Fehler machen. Sogar Satan, steht drin in der Heiligen Schrift, wird bekennen müssen, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Er macht alles öffentlich. Aber es ist schön, dass wir eine Botschaft verkündigen sollen, die den Menschen Mut machen soll und Hoffnung geben soll. Weil Gott wird richten für sein Volk. Jetzt machen wir eine Pause und dann werden wir das Studium von Daniel Kapitel 8 einsteigen.